ja eigentlich eine Seltenheit, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass das Bild des Gastes schlechter ist als das von mir, Kieran. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was da in der Hauptstadt wieder los ist. Das kann ja eigentlich nicht wahr sein, ne?
Nee, also ich meine, das bringt ja hier auch alles nichts. Ich habe ein Mikrofon in der Hand, ich rede in meine MacBook-Kamera. Ja, unser Studio-PC ist pünktlich zu dieser Podcast-Aufnahme gecrashed. Ich habe hier, ich hatte hier schon unseren Technikmann Timo unterm Tisch liegen und sämtliche Kabel rausziehen und in irgendwelchen Systemen drin, die ich noch nie vorher gesehen habe. Outcome ist, funktioniert nicht und jetzt sind wir hier eine Dreiviertelstunde zu spät in der Aufnahme. Ich habe ein Mikrofon in der Hand. Ja, aber meine Güte, ist es ja ein Podcast. Also solange man mich hört, ist das ja wahrscheinlich nicht alles gut genug.
Ja, am Ende reicht es auch, wenn ich gut aussehe. Ja,
ja, du siehst fantastisch aus, Sascha. Also ich meine, das passt doch.
Ja, ich habe das erste Mal jetzt diese neue Kamera am Start und möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken bei allen, die schwarz-gelbe Runde unterstützen, denn die konnte ich finanzieren durch die Spenden der Leute. Ja, und deswegen nochmal herzlichen Dank und ihr könnt auf ganz, ganz viele Arten und Weisen die schwarz-gelbe Runde unterstützen. Ihr könnt abonnieren bei YouTube, ihr könnt dem Instagram-Kanal folgen, ihr könnt dort Inhalte teilen und die schwarz-gelbe Runde markieren. Ihr könnt das auch finanziell tun. Alle Infos gibt es in den Shownotes oder auf schwarzgelberunde.de. Und jetzt ist ja endlich das Merchandise ist hier. Ja, das sind Charaktere aus diesem Format als Comicfiguren auf dem Hoodie, auf einem T-Shirt. Und dann gibt es auch noch Sachen mit dem Logo drauf. Einfach vorbeischauen. Den Link findet ihr in der Bio bei Instagram. Den findet ihr auf schwarzgelberunde.de und so weiter. Und die Sachen sind tatsächlich ganz gut. Also da könnt ihr auf jeden Fall investieren. Da kommt euch was zugute. Ihr bekommt was, coole Klamotten und es geht auch ein bisschen was an dieses Format. Du musst dich mal kurz vorstellen, denn ich glaube, es gibt den einen oder anderen, gerade Leute, die nur den Podcast hören und nicht das Videoformat bei YouTube schauen, die vielleicht nicht wissen, was hast du eigentlich mit Borussia Dortmund zu tun, wo bist du unterwegs, vielleicht kannst du das mal kurz darlegen.
Ja, also ich bin Kieran Franke, ich bin Content Creator und unter anderem hoste ich bei Eintracht Spandau. Es waren jetzt die Baller League Streams. Es ist jetzt nicht mehr die Baller League, wie vielleicht ein paar Leute mitbekommen haben. Ich bin hier auch in dem e.V. tätig. Ich kommentiere die Frauenspiele. Und auf Instagram und TikTok und YouTube gebe ich meine Meinung zu der Bundesliga zum Besten und mit einem ganz starken Fokus auf den BVB. Ich meine mir selber zuzusagen, wenn Leute auf Instagram oder TikTok rumswipen und sich für Dortmund interessieren, haben sie bestimmt schon mal mein Gesicht gesehen. Ob sie das jetzt zuordnen können, vielleicht nicht. Leute sagen, ich bin ein lauter Kritiker, ich bin vielleicht auch mal nervig, aber das sehe ich eher als was Positives.
Ja, nein, das darf man ja auch sein, ja. Und ich meine, wir sind ja hier ein bisschen gediegener unterwegs, aber trotzdem mag ich ja Meinung. Das wissen alle, die meine Arbeit in den letzten Jahren verfolgt haben, dass Meinung mir sehr, sehr wichtig ist und dass man da ehrlich ist. Und ich habe auch eine Meinung zu zwei, drei Dingen von gestern. Eine Sache hat mir nicht gefallen. Ich nehme an, du hast es auch mitbekommen, was da in Lissabon los gewesen ist, ja. Und das war am Ende so, wie es sich dargelegt hat, überhaupt nicht schön. Kurz mal zur Erklärung, was ist da passiert? Vinicius Junior hat ein Sensationstor geschossen für Real Madrid beim Spiel gegen Benfica und dann hat er an der Eckfahne ein bisschen rumgetanzt und dann fühlten sich ein paar Spieler oder auch die Zuschauer durchaus provoziert. Okay, mag ja alles sein, aber dann gab es einen Spieler, den Kylian Mbappé, ich glaube, nur den Spieler mit der Nummer 25 genannt hat, ja, weil er den Namen nicht sagen wollte. Er meinte dann hinterher, der Spieler hätte nicht verdient, erwähnt zu werden, deswegen hat er nur die Nummer genannt und der hat angeblich, wir wissen es ja nicht genau, weil es nicht belegbar ist im klassischen Sinne, Vinicius Junior als Affen beleidigt und Vinicius Junior hat das als rassistische Beleidigung wahrgenommen, ist zum Schiedsrichter gegangen, dann wurde das Spiel für 10 Minuten unterbrochen und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz deutlich machen, Rassismus ist scheiße, egal wo und das vielleicht Wichtigste, was man sich vielleicht auch mal immer wieder vor Augen führen sollte, ist, wir sind in jedem anderen Land der Welt, außer in Deutschland, also ich glaube auch du bist deutscher Staatsbürger, aber wir sind in jedem anderen Land der Welt Ausländer. Und wenn wir zum Beispiel nach Afrika reisen würden oder Südamerika oder weiß der Geier, nach Fernostasien, da sind wir auch eine andere Kultur und deswegen finde ich wichtig, dass man das immer im Kopf hat und sich respektvoll den Menschen gegenüber verhält, dass mal die Emotionen da irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein bisschen überschlagen, das kann ich nachvollziehen, aber das war schon eine wilde Nummer und geht so nicht.
Nee, ich finde das fast Absurdeste an der ganzen Sache ist, dass ja jetzt dann das Statement von Camavinga, glaube ich, war, dass es sich nicht darum handelt, dass der Spieler gesagt hat, Vinicius sei ein Affe, sondern Zitat, nur ein Faggot, also eine Schwuchtel. So, also ich meine, dann ist ja die Ausrede so, yo, ich war nicht rassistisch, ich war nur homophob. So, da sind wir ja gleich wieder beim nächsten Sache. Und ab dieser Zeit, also dass im Fußball diese ganzen absurden Sachen passieren und so, das haben wir jetzt schon, das haben wir schon mitbekommen, muss man auch nochmal outcallen. Also ich meine, das ist jetzt, also du kannst dich jetzt nicht rausreden, rassistisch zu sein und dann du warst nur homophob, das ist genauso scheiße. Ja, also ich habe das gestern nur am Rande mitbekommen, weil ich das Spiel nur nebenbei laufen gesehen habe, aber wenn ein Spieler sich so unter das Trikot redet, da, das ist schon sehr verdächtig. Ne?
Ja, ich meine, was soll das auch? Ich habe sowieso keinen Bock, immer dieses Hand vor den Mund halten und dann kann man nicht sehen, was die sagen. Meine Güte, also das sind die Probleme dieser Welt, ganz ehrlich.
Ja, also keine Ahnung, können Sie von mir aus ruhig machen, aber das jetzt, in diesem speziellen Fall war es dann doch recht offensichtlich, dass er wohl etwas gesagt hat, was nicht gesehen werden sollte. Auch gut von Vinicius, das gleich outzucallen.
Ja, finde ich auch gut und die klaren Worte von Kylian Mbappé hinterher im Interview waren auch gut. José Mourinho, den ich eigentlich sehr mag, hat sich da nicht von seiner besten Seite gezeigt, ja.
Nee, der
und Benfica hat dann heute irgendwie auch bei Social Media nochmal was rausgehauen, so nach dem Motto, wir haben hier eine Aufnahme von der Seite, da sieht man, das kann gar kein anderer Realspieler gehört haben. Also Leute, also wenn das, wie gesagt, eure Probleme sind, Mourinho ist jetzt vielleicht auch Gott sei Dank fürs Rückspiel gesperrt, ja, der hat eine gelb-rote Karte gesehen, deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass der da unten nicht an der Seitenlinie ist, auch wenn das sein Ex-Verein ist und naja, wie auch immer. Also, ich habe das ja gestern im Stadion schon mitbekommen, weil das Spiel in Dortmund hat eine Viertelstunde später begonnen und ich weiß ja nicht, ob du das dann in der Hauptstadt so richtig mitbekommen hast. Der Grund dafür war ja, dass es einen unfassbaren Anreiseverkehr gab. Den gibt es in Dortmund generell, wenn ein Spiel unter der Woche stattfindet. So, das ist mal das eine. Insbesondere bei Champions-League-Spielen. Sind Bundesligaspiele unter der Woche, ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil viele haben ja auch nur eine Bundesliga-Dauerkarte und keine für die Champions League. Dann hat der BVB im Vorfeld extra darauf hingewiesen, dass Herbert Grönemeyer in der Westfalenhalle auftritt und dass viel los sei. Und wer kommt zu spät? Borussia Dortmund. Was ist denn da los, liebe Leute?
Ja, dass uns hier in Bochum mal manipulieren wollte, so, das ja. Ist ja, da weiß man ja wieder ganz genau Bescheid. Ja, also höchst ironisch, zu einem Heimspiel zu spät zu kommen, fand ich witzig. Hat mein Abend gestern unnötig verlängert, so, ich sag dir ehrlich, also ich wäre schon gern die Viertelstunde früher zu Hause gewesen gestern Abend, aber meine Güte, es ging wahrscheinlich dann viel im Stadion auch so, oder vielleicht Leute, die sogar auswärts gefahren sind, hatten es wahrscheinlich schwieriger, als dann nochmal 10 Minuten mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Aber ja, kurios zumindest.
Ich gehe ja immer kurz vor knapp ins Stadion und als ich dann rausging, also Freunde hatten mir dann geschrieben, es fängt später an, hatte ich gar nicht mitbekommen, weil ich noch Olympia zu Hause geguckt habe und dann auf einmal denke ich mir so, boah, da ist aber ganz schön viel Verkehr, ich wohne ja saunah am Stadion und da knubbelte sich alles, ich dachte, meine Güte, aber die Leute sind wirklich spät angereist und dann hat mir gestern jemand noch erzählt, die hätten irgendwie im Block jemanden getroffen und der sei erst zur zweiten Hälfte im Stadion gewesen. Also das ist natürlich dann schon hart. Ja, aber ja, ich sag Wahnsinn. Mal so, wenn natürlich darauf hingewiesen wird, dass viel los ist, dann muss man eventuell auch ein bisschen früher zu Hause losfahren. Ich weiß, das ist nicht für jeden möglich, das ist schwierig. Und da das Stadion in Dortmund ja, ich sag mal, verkehrstechnisch auch nicht optimal erreichbar ist, ist es dann auch nochmal doppelt schwer. Aber gut, ich habe natürlich leicht reden, ja. Ich gehe 5 Minuten zu Fuß und bin im Tempel. Das ist immer ein bisschen easy für mich zu sagen. Aber das war der Grund, warum wir in der Halbzeitpause haben die Konferenz gezeigt auf dem Videowürfel. Und da dachten wir, was ist denn da los in Lissabon? Naja, hätten wir das auch gekannt. Wann, das muss ich natürlich jetzt mal fragen, warst du das letzte Mal hier im Stadion?
Ich glaube, das letzte Mal da im Westfalenstadion war ich am 34. Spieltag gegen Kiel. Da hatte ich aber auch eine berufliche Sache. Also da war ich auch nicht privat da. Und dann das letzte Mal in der Umgebung war ich beim Pokalspiel der Frauen gegen den FC Bayern. Da war ich für Sky da.
Ah,
ja. Genau, da gab es dann halt im Westfalenstadion Mittagessen. So, da war man halt nur deshalb da oben. Sonst war das ja eine Stadion Rote Erde.
Ja.
Genau, das waren die letzten beiden Male, dass ich da war, wenn ich mich recht entsinne, ja.
Ja, wird mal wieder Zeit. Oder
ja,
ist das
total.
Für dich dann schwer einzurichten, weil du eben immer Content kreierst?
Ja, genau, natürlich. Also ich bin hier in Berlin so, das ist anbindungstechnisch total okay. So aus meiner Heimat Hildesheim, das bei Hannover war es theoretisch noch ein bisschen einfacher, da kommen wir noch ein bisschen schneller hin. Aber genau, aus Berlin ist es natürlich nochmal anders. Plus die Wochenenden sind bei mir natürlich contenttechnisch extrem wichtig. Also es ist wichtig, dass das Video schnell nach dem Spiel online kommt. Das geht natürlich auch vom Stadion aus. Genau, aber es ist schon besser, wenn ich das von hier mache. Ich habe das Gefühl, wenn ich das Spiel mit Notizen dabei schreiben, gucken kann, dass mir das auch arbeitstechnisch hilft. Und natürlich spannt das ein ganzes Wochenende ein, an dem ich eh schon viel zu tun habe. Deshalb ist da die Variante dann schon eher dahin, mich auf den Content zu konzentrieren und das tatsächlich als Beruf zu begreifen, was es natürlich auch ist, aber manchmal ist das natürlich auch eine Verständnissache für einen selber und dann den persönlichen Spaß ein bisschen zurückschrauben, weil natürlich ist ein Stadionbesuch total geil und eine Auswärtsfahrt auch, die es dann für mich ist, wenn ich ein Heimspiel gucke, auch cool, aber genau, das ist beruflich oft schwer einzurichten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch viel im Handball unterwegs und manchmal gibt es dann Überschneidungen. Deswegen habe ich diese Saison auch schon Heimspiele verpasst. Wir sprechen heute über das Spiel. Ich hole mal gerade den Begegnungsschal raus. Ich bin leider so ein Begegnungsschal-Nerd. Ja. Also je häufiger der BVB international spielt, desto schlechter ist das eigentlich für mein Konto. Aber dieses Spiel gegen Atalanta steht natürlich im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Wir sprechen über junge Talente, die auf einmal eingesetzt werden. Das ist ja ganz kurios. Ja, es ging ja monatelang irgendwie gar nicht. Wir sprechen über ein Talent, da habe ich auch ein Video von dir zu gesehen, was jetzt nicht mehr da ist. Julian Duranville in Basel. Wir sprechen über die Rückkehr von Prime Guirassy, über Abwehrboss Anton. Julian Brandt hat ihn ja nochmal besonders gelobt. Und wir gucken zunächst mal auf das, was gestern los war in diesem Spiel. Und man merkt das im Stadion so richtig. Du kannst ja mal deinen Eindruck schildern, wie das ist, wenn man das Spiel dann am Fernseher sieht. Im Stadion hast du wieder richtig gemerkt, wie schon gegen Mainz, ein frühes Tor für Borussia Dortmund zündet das Stadion auf eine ganz andere Art und Weise an. Und das ist auch das Entscheidende, zündet die Mannschaft selbst auch an. Sie hat Selbstvertrauen, sie spielt mit Mut, sie spielt schneller, sie spielt schöneren Fußball. Ist ja schon kurios, was so ein frühes Tor ausmachen kann.
Ja, also ich sag ehrlich, ich habe jetzt gar nicht immer so einen großen Fokus darauf, wie sich das Stadion verhält oder wie es bei den Fans abgeht während des Spiels. Das ist gar nicht mein Fokus. Ich würde auch sagen, das ist nicht meine Expertise. Ich kenne mich nicht sonderlich gut aus da drin. Aber natürlich merkt man, dass gerade die Fans es geil finden, früh in Führung zu gehen. Besonders, weil man ja auch häufig diese bisschen zittrigen Siege hatte in den Wochen davor. Ist das natürlich irgendwie ein guter Start in das Spiel. Ich habe auch das Gefühl, dass die aktuelle Guirassy-Form ein bisschen Versöhnung ist zwischen ihm und den Fans. Da war ja, also ganz exemplarisch ist nach diesem kläglich verschossenen Elfmeter, den zweiten, dass es dann nicht groß Standing Ovations und Namengeschrei gab, obwohl er eigentlich das Spiel gewonnen hat, torschützentechnisch. So, da hat man schon gemerkt, hey, hier ist irgendwie eine Spannung zwischen Spieler und Fans. So, die habe ich auch bei mir selber wahrgenommen, also diese krasse Unzufriedenheit mit ihm. So, das fühlt sich auf jeden Fall wie eine Versöhnung an. Und natürlich hat diese frühe Führung auch dem Spiel total zugute getan. Also, wenn wir gucken, wie Bergamo sonst spielt, dieses aggressive Mann-gegen-Mann-Pressing über das ganze Feld, was eh schon eine sehr aggressive Art des Fußballspielens ist, mussten sie ja quasi noch exzessiver ausleben, weil sie direkt nach Führung hinterher liefen. So, das hat dem Spiel natürlich total gut getan.
Ja, und Borussia Dortmund hat dann auch Räume genutzt. Das hat man schon gemerkt, wie viel das dieser Mannschaft hilft, wenn dann halt Räume auf einmal da sind. Du hast gerade dieses aggressive Pressing von Bergamo angesprochen. Die haben teilweise wirklich sehr, sehr hoch gepresst. Ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, dass die immer diesen einen Schritt zu spät waren. Also sie haben ein ordentliches Spiel gemacht, aber halt kein gutes. Das ist nicht das Atalanta, das vor ein paar Jahren die Europa League gewonnen hat gegen Bayer Leverkusen. Da ist meines Erachtens nicht mehr diese Qualität da. Jetzt haben sie mit Gasperini ja auch ihren Trainer aus vielen, vielen Jahren verloren, der da nicht mehr ist, der diese DNA von Atalanta ja erstellt hat, möchte ich mal so behaupten. Ja, und dann habe ich schon das ganze Spiel über so gedacht, ja, ich glaube nicht, dass sie das hier irgendwie drehen können. Borussia Dortmund macht das solide. Da waren jetzt nicht wirklich Torchancen mit dabei. Es gab dann irgendwie am Anfang mal so eine unsichere Aktion von Luca Reggiani, der, und da freue ich mich sehr drüber, ein tolles Spiel gemacht hat. In der ersten Hälfte habe ich ihn eigentlich fast die ganze Zeit nur ihn beobachtet, wie er sich bewegt, weil da stand er ja mit der Abwehrkette in der Nähe der Südtribüne. Und das fand ich schon echt gut. Also da waren wenige Dinge drin, die mir nicht gefallen haben. Gutes Aufmerksamkeitsgefühl, gut in den Zweikämpfen, passt sich aber ja auch sehr, sehr sauber. Er hat dann halt diese frühe gelbe Karte gesehen, aber danach hat er eigentlich gar keinen Fehler mehr gemacht. Und ja, das hat mir auch eine Sicherheit gegeben als Zuschauer auf der Tribüne. Und deswegen, finde ich, hat Borussia Dortmund gestern ein astreines Spiel gemacht. Und einige haben sogar gesagt, ja, ein drittes hätten sie auch noch machen sollen.
Ja, im Optimalfall machst du das dritte. Also, keine Ahnung, das ist jetzt wieder so, Hauptsache man hat noch irgendwie einen Punkt, über den man sich beschweren kann. Ich würde die erste Halbzeit auf jeden Fall als eine der besten ersten Hälften sehen, die ich in dieser Saison des BVBs gesehen habe. Ich bin, glaube ich, werde schon wahrgenommen als Kovac-Kritiker, aber ich muss hier natürlich auch trotzdem anerkennen, das war spielerisch auch gut eingestellt auf den Gegner. So, das, dieses Mann-gegen-Mann-Pressing wurde ziemlich gut überspielt. Man hatte oft viele Räume im Zentrum und auch Luca Reggiani hat es natürlich toll gemacht. Ich meine, es ist super schön, ein Talent aus der eigenen Jugend spielen zu sehen, der sich auch extrem mit dem Verein identifizieren zu scheinen tut, so. Komisch, komisch. Da bin ich einmal ganz kurz falsch abgebogen in dem Satz. Genau, aber wenn man Reggiani irgendwo sieht, auch in dieser Youth League-Doku, dann spielt er da Darts zusammen mit Inacio und hat dabei einen Jadon Sancho-Trikot an. Man sieht ihn häufig mit Merch rumlaufen. Er versucht, Deutsch zu lernen und ist da auch schon sehr weit, obwohl er noch nicht so lange hier ist. Das finde ich schon richtig gut. Es gab diese eine kleine Unsicherheit und danach war das souverän runtergespielt und auch Benny Hövedes hat das im Live-Kommentar erwähnt und ich finde, das war auch auffällig. Riasson und Anton haben ihn auch sehr gut aufgefangen. Also auch mal überspielt, wenn sie gesehen haben, so jetzt ist vielleicht nicht der Punkt, wo man zu ihm spielt, wenn da jetzt vielleicht ein Emre Can gestanden hätte, wäre der Pass vielleicht eher noch auf den rechten Innenverteidiger gegangen. Und das sind dann ist natürlich auch Gefühl und die Erfahrung und das Führungsspielersein dieser beiden Spieler. Und das finde ich super. Und das sind natürlich genau diese Momente, die eine Signalwirkung haben in die eigene Jugend. So, ey, unabhängig von der aktuellen Personalsituation, ist es möglich, beim BVB sein Profidebüt zu geben und auch sein Champions-League-Debüt. So, das ist für mich ein bisschen abhanden gekommen in letzter Zeit. So, ich finde gut, dass wir wieder da dieses eine starke Statement haben. Und ja, also ich sehe Reggiani nicht als das größte Innenverteidiger-Talent. So, ich glaube, da ist Filippo Mane schon die Nase vor. Aber wenn die so, ich meine, Verfügbarkeit ist auch ein Skill und da ist Filippo Mane leider in seiner Karriere schon häufig Probleme gehabt und vielleicht ist das auch genau die Chance von Reggiani und der wird sich auf jeden Fall noch großartig entwickeln, gerade wenn der sich physisch noch weiterentwickelt. So, man sieht schon noch, dass dann physisch Unterschied ist zwischen einem 18-jährigen Reggiani und den Gegenspielern.
Ja, das ist ein Riesenunterschied und ich bin natürlich großer Freund des italienischen Fußballs, das wissen alle, aber ich finde schon, dass losgelöst davon, er eben diese Qualität anscheinend, oder hoffentlich, das wissen wir ja nicht, weil jetzt hat er ein Spiel gemacht, ja, mitbringt, die Filippo Mane nicht mitbringt, das ist eben Verfügbarkeit, also die beste Qualität ist generell erstmal Verfügbarkeit. Was nützt dir ein Welttalent, wenn das nie spielen kann? Und das ist übrigens ja auch etwas, was dann zum Beispiel solche ikonischen Stars wie Ronaldo oder Messi immer ausgezeichnet hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal anderthalb Jahre irgendwie nur 10 Spiele machen konnten. Das war halt bei denen nicht so. Ja, selbst wenn es dann hieß, ja, Messi fällt aus, der hat sich den Knöchel gebrochen, dann war der 2 Wochen später wieder fit. Ja, so. Also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber gefühlt war es zumindest so. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass Niko Kovac gesagt hat, nee, ich ziehe nicht irgendwie einen Matcher aus dem Mittelfeld zurück, ich lasse nicht Özcan da spielen, sondern... Oder auch nicht Riasson und dann Jan Kaut rechts. Ja, das hätte er ja auch noch machen können. Sondern ich setze auf einen, der auf seiner Position zu Hause ist. Und das ist ganz wunderbar. Und das hat jetzt funktioniert. Ich glaube auch, wie du, dass Filippo Mane der bessere Spieler ist. Und wir hoffen mal alle, dass der dann auch dauerhaft fit wird. Aber das war natürlich super. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass Anton und Riasson ihn sehr unterstützt haben. Bei Riasson müssen wir darüber reden, warum ist Julian Riasson auf einmal der David Beckham von Borussia Dortmund? Erklär es mir bitte.
Ja, es ist total spannend, weil, also für mich war ein großer Kritikpunkt an Julian Riasson immer der fehlende Offensiv-Output. Und ich sehe ihn auch nach wie vor nicht zwangsläufig vom Profil den eines Schienenspielers. So, ich glaube, dass er trotzdem in der Viererkette als Rechtsverteidiger immer noch die beste Version seiner selbst sein kann. Aber dazu gehört natürlich, yo, das läuft auf einmal. Und ich richtig zu erklären, ist es total schwierig, weil die Spiele zuvor hat er manchmal 15 Flanken geschlagen und alle waren schlecht. So, es ist jetzt nicht so, dass sich das total angedeutet hat, dass auf einmal diese Qualität aus dem Spiel, auch diese Flanken zu schlagen, so funktioniert. Standardstärke von Julian Riasson sollte eigentlich schon lange bekannt sein und da frage ich mich auch immer noch, warum der BVB ihn dort erst zu spät zu diesem Standardschützen befördert hat, weil er in der Nationalmannschaft schon über Jahre tolle Standards geschlagen hat. So, das ist jetzt nicht, das war jetzt eigentlich keine neue Info. Erklären kann ich es mir nicht und ich genieße es aber total, weil es richtig geil ist.
Ja, ich meine, gegen Mainz hat er alle 4 Treffer vorbereitet. Ja, jetzt hat er dann nochmal gestern hat er dann direkt wieder die Flanke rausgehauen zum Führungstreffer von Guirassy. Und dann hatte er den Ball und dann dachte ich, komm Junge, flank ihn rein, weil in der Mitte wartet dein Stürmer und der ist gerade in der Topform. Und dann war die ja auch wieder, also sie war ja auf den Punkt. Ja, natürlich geht Guirassy da auch super hoch. Das Timing beim Kopfball ist fantastisch. Aber auch da habe ich da deine Meinung. Ein Schienenspieler wird er nicht mehr. Ich glaube, dafür sind seine technischen Fähigkeiten und sein Antritt einfach nicht gut genug, weil du musst dann halt auch gewisse Qualitäten mitbringen. Aber wenn er in der Fünferkette zumindest bei den Standardsituationen regelmäßig in der Lage ist, dann auch zu glänzen, dann ist das absolut okay so. Am Willen mangelt es bei ihm sowieso nicht. Das heißt, da wird nie jemand irgendwie Kritik äußern. Manchmal könnte man sogar denken, er überpaced ein bisschen. Da aber dieser Kader ja laut Meinung aller keine Viererkette hergibt, ist er da sozusagen ein bisschen gefangen auf der Position.
Ja, also total. Und er macht es auch genau so, wie er es machen sollte. Und das ist ja auch nie eine Kritik an ihm. So, das ist ja dann immer eher mit einem Side-Eye Richtung Sebastian Kehl und Kaderplanung, dass jetzt dann Riasson da spielt. Aber wenn er es dann halt so macht, ist es ja auch gar kein Problem. Und ich bin per se großer Fan von Julian Riasson. Ich glaube aber auch, dass jetzt gerade diese 1-2 Spiele natürlich auch eine Overperformance sind und nicht Standard Julian Riasson. So, da wird es auch jetzt wieder Formdips geben nach unten, in denen dann eine Flanke nicht ankommt. Wahrscheinlich dazu gehört auch gerade, dass diese Flankenqualität so offensichtlich gut ist, dass ein Ciro Guirassy gerade wieder in einer fantastischen Form ist und wieder der Guirassy ist, den wir in der letzten Saison gesehen haben. Und ich finde, dafür hat er sich einen sehr guten Saisonzeitpunkt ausgesucht, um wieder ein Weltklasse-Stürmer zu sein.
Ja, das ist natürlich jetzt genau das, was Borussia Dortmund braucht. Also die Diskussion hier in Dortmund war riesig. Die Leute hatten nicht mehr so viel Bock auf Ciro Guirassy. Und ich kann mich noch erinnern, als Nils Petersen hier zu Gast war, der hat gesagt, das ist eine Top-Qualität, die der im Strafraum hat. Das ist ein super Stürmer mit einem überragenden Abschluss. Der wird seine Tore wieder machen. Dann haben Freunde von mir die Sendung gesehen, haben gesagt, na, das sagt er natürlich, weil er auch Stürmer war und der hat dann auch seine Krisen gehabt und so weiter und so fort. Und jetzt, wo die Flanken auch wieder besser werden und mehr Qualität haben, funktioniert das wieder. Und ich glaube, der richtige Brustlöser für ihn war das späte Tor in Wolfsburg. Nicht das Spiel davor, wo er den Elfmeter verschossen hat. Trotzdem hat er ja 2 Buden gemacht. Sondern das war dieses späte Tor in Wolfsburg. Und weißt du was, Kieran? Der läuft auf einmal wie ein Verrückter. Der spielt mit beim Pressing. Der gibt auf einmal alles. Der hat eine ganz andere Körpersprache. Auch da sag mir bitte, warum. Es kann doch nicht nur diese eine Situation sein. So ein spätes Tor in Wolfsburg erklärt meiner Meinung nach nicht, warum jetzt auf einmal alles anders ist bei ihm.
Nee, ich habe jetzt viel gelesen. Er hat ja auch gestern bei dem Jubel seiner verstorbenen Nichte gewidmet. Natürlich wird bestimmt auch diese tragischen privaten Umstände auch sich auf seine Leistung ausgewirkt haben. So, ist jetzt total schwierige Ferndiagnose. Ich hatte so das Gefühl, also Niko Kovac, finde ich, hat es sehr gut gemanagt, so diese Unzufriedenheit zwischen Guirassy und Fabio Silva. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich finde, man hat dann zu lange versucht, Ciro Guirassy in diese Form wieder reinzuzwingen. So, ich glaube, dann war es schon nötig, ihm auch mal wirklich diese Pause zu geben und vielleicht auch mal ein bisschen Abstand von der Startelf. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Kniff. Und ich denke auch, dass es eine Selbstreflexion gab nach diesem verschossenen Elfmeter. So von ihm, so ich hatte das war ein merkwürdiges Interview von ihm nach dem Spiel, so das fand ich irgendwie komisch und seitdem tritt er ja wieder sehr, sehr gut auf und ist auch für das Spiel extrem wichtig. So, also er lässt sich wieder tief fallen, ist wieder der gute Wandspieler, ist der Abschlussspieler und ja, auffällig ist sein gutes Verhalten im Pressing. So, das war jetzt nicht immer unbedingt seine Stärke.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, du glaubst, dieser verschossene Elfmeter hat ihm dabei geholfen zu merken, hey, ich muss hier was ändern, damit es wieder in die richtige Richtung geht?
Ganz wilde Vermutung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da ein Reflexionsprozess angefangen hat. Weil, also, die werden intern nach dem Spiel ganz doll über diese Situation gesprochen haben, weil das war nicht gut gelöst, dass er diesen zweiten Elfmeter auch noch schießt. Meiner Meinung nach hätte man das einfach bei dem ersten sein lassen sollen, weil der auch schon nicht gut geschossen war und grundsätzlich Guirassy bitte keine Elfmeter mehr schießen lassen. Das ist einfach nicht seine Stärke und das ist doch total okay. Und wir haben gute andere Elfmeterschützen. Benzibaini ist fantastisch, Emre Can ist großartig. So, da wird immer irgendwer zu finden sein, der das besser kann. Ich tue mich natürlich schwer in dieser Ferndiagnose, weil es war jetzt dann natürlich den Klickmoment, den festzumachen, kann das Tor gegen Wolfsburg sein, vielleicht auch tatsächlich dann dieses Ding gegen Heidenheim.
Jetzt hast du vorhin gesagt, wenn man etwas versucht, irgendwie noch zu kritisieren, dann könnte das halt sein, dass man kein drittes Tor geschossen hat. Du hast ja aber insgesamt gesagt, eine gute Leistung. Ich finde das gar nicht so schlimm. Das haben halt ein paar Leute gestern gesagt. Da habe ich gesagt, hey, vergesst mal nicht, vor dem Spiel 2-0 oder 3-1 oder 4-2, wie auch immer, Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr. Hätten wir alle gesagt, ist ein super Ergebnis vor dem Rückspiel in Bergamo. Das, was ich kritisiere, ist, dass die Auswechslung, die Niko Kovac gemacht hat, aus meiner Sicht ja generell erstmal richtig waren. Er hat mit Chukwuemeka und Adeyemi nochmal Geschwindigkeit reingebracht. Aber da hat Borussia Dortmund gar nichts draus gemacht. Und bei Adeyemi war es schon erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Chukwuemeka war auch sehr, sehr unglücklich, aber bei Adeyemi war es echt erschreckend.
Ja, also ich fand beide nicht gut nach der Einwechslung. Ich fand die Idee, die beiden zu bringen, die richtige so. Ich hätte mir natürlich auch einen Inacio gewünscht, allein für die Story, ausgebildet bei Bergamo, sein Champions-League-Debüt gegen ihn. Gibt ja noch das Rückspiel vielleicht dann da. Ich glaube, ab diesem Punkt hätte Inacios nicht schlechter gemacht als die beiden, potenziell vielleicht sogar besser. Die Idee der Auswechslung war die richtige und ich denke auch, dann einen Spieler wie Metscher rauszunehmen, gerade in diesen eng getakteten, wichtigen Spielen, da auch eine Belastungssteuerung zu haben, auch richtig. Bei Chukwuemeka muss man eh mal schauen. Also prinzipiell ist es für mich, würde ich ihn an sich als Profil und als Typen lieber sehen in der Startelf als Julian Brandt. Aber richtig abliefern tut er auch nicht nach aktuell. Und das ist natürlich auch eine Sache, er kann auf der 10 oder in diesen Halbräumen spielen. Ich glaube auch, dass das eine gute Position für ihn ist, aber nicht die optimalste. Er ist schon eher dieser Achter, aber ihn zusammen mit Metscher im Zentrum ergibt auch wenig Sinn, weil die sehr ähnliche Profile sind. So, ich weiß nicht, ob es die perfekte Rolle für ihn auch gibt in diesem System. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist er da, wenn es nicht diese Rolle gibt?
Ja, das ist eine Frage, die würde ich zum Beispiel gerne mal mit Niko Kovac selber diskutieren, um halt zu verstehen, warum das so ist. Also es geht nicht darum, dann zu sagen, ja, wie blöd von dir, du musst das anders regeln und da Lösungen finden, diese Spieler so und so einzusetzen. Darum geht es nicht. Der hat ja eine Idee und er hält sich ja auf den Pressekonferenzen immer sehr bedeckt. Ja, das merkt man schon. Man merkt, dass er da sehr vorsichtig ist. Das ist ja generell seine Herangehensweise. Und erfahrene Trainer, und das ist er ja, auch wenn er noch viele Jahre, glaube ich, als Trainer vor sich hat, die setzen eben gerne auch auf Erfahrung, die setzen auf Dinge, die eingespielt sind und so weiter. Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass Chukwuemeka selten von Anfang an spielt, weil er sagt, er weiß, was er von den anderen Spielern bekommt. Jetzt hatte Julian Brandt zum Beispiel jetzt wieder eine Form hoch, kann man ja durchaus so sagen. Also hat eher gute Spiele als schlechte Spiele gemacht in den letzten Wochen. Und ich meine, wir müssen uns ja nur mal die Bilanz in der Bundesliga angucken. So, jetzt in den Playoffs, Hinspiel 2-0 gewonnen. Ja, sieht gut aus, da weiterzukommen. Ins Achtelfinale, da wird es natürlich schwer gegen Arsenal oder Bayern. In der Bundesliga gewinnt man ein Spiel nach dem anderen. Was sagt der Kovac-Kritiker Kieran Franke denn dazu?
Ja, ist gerade, also ergebnistechnisch ist gerade schwierig, Kritikpunkte da aufzumachen. Natürlich gibt es Dinge, die nicht passen und die man aufmachen kann, aber am Ende wird das Argument immer sein, jo, aber läuft ja. Und dann sage ich, ja, hast recht. So, stimmt schon. Ich bin bei Julian Brandt sehr skeptisch, grundsätzlich. Ich habe jetzt nicht dieses Formhoch gesehen. Ich habe einen Hoch gesehen an seinen Scorer-Punkten, aber ein tatsächliches Formhoch würde ich nicht sehen. Ich war gestern auch nach dem Spiel eher sehr, sehr unzufrieden mit Julian Brandt. Ich war für mich einer der wenigen Spieler, die ich ein bisschen off fand in dem System.
Ja,
ich habe mich aber heute auch nochmal durch das Real Life durchgeklickt und auch noch eine gute Szenenanalyse auf Twitter gesehen, bei dem ausgearbeitet wurde, was Julian Brandts Laufwege, also auch Off-Ball-Movement dann, also die Bewegungen, die nicht am Ball sind, wie wichtig die waren. Zum Beispiel bei dem 2:0 zieht er den Spieler raus, damit der Passweg auf Guirassy frei wird. Das sind natürlich auch wichtige Dinge, die erstmal nicht so auffallen und die auch beim Live-Schauen oft schwierig zu erkennen sind. Ob das jetzt reicht, um diese Leistung als gut zu bewerten, fällt mir jetzt gerade schwer. Dafür hatte ich dann auch heute nicht noch genug Zeit, das richtig zu sehen. Aber das sind natürlich Sachen, die man auf jeden Fall erwähnen muss, die gerade auch wichtig sind gegen einen Gegner wie Bergamo. Das habe ich ja schon angesprochen. Bergamo dafür bekannt. Auch wenn da jetzt neuer Trainer steht, das ist trotzdem genau die Schule, die sie vorher gespielt haben. Das ist ein aggressives Mann-gegen-Mann-Pressing über das gesamte Feld. Und da ist es natürlich in Anführungszeichen einfach, Lücken zu ziehen durch Laufwege neben dem Ball, wenn einfach Spieler Mann gegen Mann gedeckt werden. Wenn Julian Brandt sich tief fallen lässt, zieht er einen Innenverteidiger mit. So funktioniert das System. Und wenn du das clever benutzt in deiner eigenen Taktik, dann ist das schon wichtig, auch neben dem Ball. Das ist ja auch eine Sache, die man bei Maxi Bayer immer auch bei allem, was ihm nicht gut läuft, loben muss. Großartige Laufwege und super Spielverständnis, muss man bei ihm einfach immer attestieren. Und das ist dann wahrscheinlich auch eine Sache, in der Julian Brandt gestern einen wichtigen Job gemacht hat.
Ja, dieses, wie du es genannt hast, Off-Ball-Movement, also die Bewegung, wenn man nicht in Ballbesitz ist oder selber nicht den Ball hat, so ist es richtig im Fall von Julian Brandt, weil die eigene Mannschaft hat ja dann den Ball, die sind halt wichtig, um diese Räume zu kreieren. Und anscheinend wissen die Trainer, sonst würde er nicht regelmäßig so viel spielen bei unterschiedlichen Trainern, dass er das relativ gut kann. Schätzen wir das dann nicht gut genug ein oder hoch genug ein? Solche taktischen Fähigkeiten muss man ja dann schon sagen.
Ja, also ich glaube, der größte Kritikpunkt bei Julian Brandt ist nie das, was er kann, sondern wie regelmäßig er es abruft. Weil dass ein Julian Brandt ein fantastischer Spieler auf europäischem Topniveau sein kann, das hat er oft genug gezeigt, aber in vielen Jahren dann doch zu wenig. Und ich glaube, das ist ja immer der mitschwingende Kritikpunkt bei Julian Brandt, Zuverlässigkeit. Und ein Topspieler, der auch im Verein als Führungsspieler wahrgenommen wird, muss auch eine Zuverlässigkeit auszeichnen. Und das ist für mich das größte Argument gegen Julian Brandt und auch gegen eine Vertragsverlängerung von Julian Brandt. Weil sich darauf zu verlassen, dass er alle drei Spiele mal toll spielt, ist zu wenig für einen Topverein. Und ich glaube, das muss man bei ihm einfach so akzeptieren, unabhängig davon, ob man ihn einen guten Typ findet, weil Interviews nach dem Spiel gucke ich mir von Julian Brandt immer total gerne an und da nehme ich ihn als einen der reflektiertesten und eloquentesten Spieler wahr, aber das hilft dann halt nicht.
Ja, als ich früher noch oft in der Mixzone war, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die Interviews mit Julian Brandt auch immer extrem angenehm, sehr nicht nur eloquent, sondern auch sehr reflektiert in dem Moment. Also er kann gut einordnen, ob die Mannschaft und er selbst ein gutes oder schlechtes Spiel gemacht haben. Das hat mir immer extrem gut gefallen und ich glaube, dass er generell deswegen ja auch beliebt ist, weil die Leute das auch einzuschätzen wissen. Ja, die wissen, was er sagt, das hat Hand und Fuß und das hat ja auch Hand und Fuß, was er gestern gesagt hat, über Waldemar Anton. Über den möchte ich mit dir auch gerne sprechen. Waldemar Anton ist meiner Meinung nach der wahre Abwehrchef von Borussia Dortmund. Denn wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, Verfügbarkeit ist eine wichtige Qualität. Anton spielt Spiel für Spiel für Spiel. Der macht keinen Hokuspokus. Der macht nichts überragend Spektakuläres. Er macht aber viele kleine Dinge extrem wichtig. Und was mir gestern sehr gut gefallen hat, das hast du ja vorhin auch erwähnt, er und Riasson zusammen haben Luca Reggiani extrem dabei geholfen, nicht in Situationen zu kommen, die vielleicht schwierig werden könnten. Sie haben ihn richtig unterstützt und geführt. Und das, finde ich, hat Anton herausragend gut gemacht. Und das war jetzt wieder ein Spiel, und Nico Schlotterbeck gefehlt hat. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, ist der wahre Abwehrchef von Borussia Dortmund nicht wirklich Waldemar Anton und nicht Nico Schlotterbeck?
Kurze Antwort, ja. Ist auch, finde ich, gar kein Hot Take so nach den letzten Wochen. Steht für mich auch heute ganz klar auf der Agenda. Ich habe schon ein halbes Skript geschrieben zu genau diesem Thema. Waldemar Anton ist, wenn man drauf schaut, wie Nico Schlotterbeck rumeiert mit seiner Vertragsverlängerung. Für mich gerade der nächste prädestinierte Kapitän des BVBs. Und ich finde auch Waldemar Anton grundsätzlich ein Born-Leader. So, das werden jetzt VfB Stuttgart-Fans vielleicht nicht so gerne hören, aber der war beim VfB schon ein toller Kapitän. Der war bei 96 schon in jungen Alter ein klarer Führungsspieler. Ich finde retrospektiv einen wirklich Top-Transfer, den man dort getätigt hat, weil Waldemar Anton wird nicht noch einen größeren Schritt in seiner Karriere machen. Das war dieser Schritt für ihn, denke ich, zum BVB. Den haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Ich glaube, der kann auch diese Form noch konservieren. Und für ihn ist es natürlich total zugunsten gekommen, dass es geschafft wurde, ihn auch ins Zentrum der Dreierkette zu ziehen. Davon hat er total profitiert, weil auf dieser Halbraumposition, also den rechten rechte Innenverteidigerposition, das hat ihm vom Profil her einfach auch nicht so gut gelegen. Dafür ist er nicht dynamisch genug. So, da kann er nicht die Reihe organisieren. So, seitdem er im Zentrum spielt, ist er der Abwehrchef und für mich auch jemand, dem ich in Zukunft die Kapitänsbinde des Vereins zutrauen würde.
Das heißt, also verstehe ich das richtig, wenn der BVB jetzt irgendwann wieder auf eine Viererkette zurückgehen würde, käme das Waldemar Anton nicht entgegen?
Doch, wahrscheinlich auch. Genau, aber sofern wir in diesem Dreierkettensystem bleiben, ist im Zentrum genau seine Position. Man muss auch sagen, dafür hat man, um auch Schlotterbeck auf dieser anderen Halbraumposition, in dem er auch der Beste ist, hat man auch Rami Benzebaini geopfert, der eine ziemlich gute Saison spielt, aber eben aufgrund seines starken linken Fußes nicht die gewünschte Option für die rechte Innenverteidigerposition ist. So muss man ja sagen, wenn ein Emre Can oder ein Benzebaini fit sind, würde ich auf jeden Fall sagen, dass Benzebaini der bessere Innenverteidiger für die Dreierkette ist, für diese Außenposition, aber eben aufgrund seines starken linken Fußes und nicht so guten rechten Fußes gar keine Option für diese rechte Position und auch fast schade, so dass da quasi ein Opfer gibt unter diese beiden Top-Spieler einfach ihre besseren Positionen haben.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst. Mit welcher Abwehrformation, und damit meine ich nicht taktisch, sondern personell, würdest du bei Borussia Dortmund in die nächste Saison gehen, wenn Nico Schlotterbeck den Verein verlassen sollte?
Ich gehe natürlich ein fiktives Szenario, erstmal kurz, ich gehe nicht davon aus, dass Nico Schlotterbeck den Verein verlassen wird. Ich glaube, den sehen wir nächste Saison noch im Dortmund-Trikot. Aber sofern er geht, ist natürlich klar, dass da noch einiges so oder so passieren muss. Also eine Niklas Süle wird seinen Vertrag nicht verlängern und das ist auch richtig so, dass er überhaupt noch beim BVB ist, finde ich schon krass, aber natürlich nimmt ihn niemand mit diesem Gehalt und das sitzt er natürlich auch aus und das ist ja auf gar keinen Fall wert gewesen. Das war ein riesig, also wirklich eine riesige Fehlentscheidung, ihm diesen Vertrag zu geben und vielleicht ihn überhaupt zu verpflichten.
Der erste reine Sebastian Kehl-Deal übrigens.
Ja, da gibt es ja so ein paar Griffe ins Klo leider. Dann eine Emre Can-Vertragsverlängerung werden wir, denke ich, sehen. Bin ich auch kein großer Fan von. Ich denke aber, dass das wird passieren. Dann haben wir, wen haben wir dann in der nächsten Saison? Emre Can, Rami Benzebaini, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck. Dann wird wahrscheinlich einen Filippo Mane, sofern ne, wieder Verfügbarkeit, da eine Personalie sein, die wichtig sein wird. Mal schauen, wie sich ein Luca Reggiani entwickelt.
Reicht das dann nicht dann? Das ist doch genug.
U19-Trainer Hirschnagel ist ja großer Fan. Jein. Also da geht es natürlich auch darum, reicht es? Ist Reggiani nächstes Jahr schon der Spieler für die erste Mannschaft? Kannst du dich auf eine Verfügbarkeit von Emre Can und Filippo Mane verlassen? So, gerade Emre Can, der die ganze Saison schon mit dieser einen Verletzung rum, also das zieht sich ja durch die ganze Saison, da laboriert er ja die ganze Zeit schon mit rum. So, das ist dann natürlich auch, deshalb auch fahrlässig, keinen weiteren Innenverteidiger verpflichtet zu haben, weil genau auf diese Verlässlichkeit der Spieler eben nicht verlassen kann. Ich denke, dass da mindestens noch ein Innenverteidiger kommen muss, sofern man bei dieser Dreierkettenposition bleibt. Also Süles Kaderplatz muss auf jeden Fall aufgefüllt werden mit einem Spieler, der verfügbar ist und das Niveau mitbringt und ich sehe da auf jeden Fall einen Spieler jünger als 23, bei dem man Entwicklungspotenzial sieht.
Jetzt habe ich übrigens gerade eine WhatsApp bekommen. Ich wollte eigentlich ja nur, das ist ganz interessant, ja, ich wollte eigentlich nur mal schauen, was die Hörerfragen so machen und jetzt hat mir jemand geschrieben und zwar Andrea Anselmi, er ist der Kommunikationschef von Atalanta. Ja. Und da geht's auch darum, dass der Chef, also der CEO von Atalanta, wohl noch eine Stellungnahme abgegeben hat. Und da geht es um die, entschuldige, wenn ich dir da so ins Thema reinfalle, nee, Kiran. Wir waren ja bei was ganz anderem, aber
mach gerne, wir sind ja hier live dabei.
Durch hier mal gucken, ja, sozusagen. Das wäre natürlich live jetzt noch viel geiler, wenn ich das live raushauen könnte, aber es kommt dann halt später. Ich werde das natürlich dann entsprechend verbreiten. Und vielen Dank da an den Sky Italia Kollegen Pietro Nicolodi, den ich schon seit einigen Jahren kenne. Und ja, da geht es wohl darum, ich mache das jetzt gerade mal auf, damit ich die Texte lesen kann, was denn der CEO gesagt hat. Und das ist ja wirklich mal sehr, sehr spannend. Ich muss das natürlich dann erstmal in meinem Kopf kurz übersetzen. Also wir haben alle mitbekommen, was da los war mit den Tickets. Ja, um das nochmal kurz zu erklären. Das wurde entweder gegebenenfalls missverstanden oder eben auch nicht. Da muss ich erstmal gucken, was da so geschrieben wurde. Aber Fakt ist, Moment, ich lese das gerade mal. Es gab da ja diese... Ja, sie nennen das dann in Italien immer Rumore, also Ärger, ja, also Lärm sozusagen um die Aussagen. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Also es geht da wohl auch um Vorgaben der UEFA. Auf jeden Fall, es ist viel Text. Also halten wir mal fest. Die Sache ist so. Die Fans von Borussia Dortmund haben gestern auch im Stadion nochmal deutlich zu erkennen gegeben, dass es keine Rolle spielt, woher ein Fan von Borussia Dortmund kommt, gegebenenfalls auch aus Italien oder vielleicht sogar aus Bergamo, mag ja sein, dass es da einen BVB-Fan gibt, der nächste Woche dann gerne im Stadion mit dabei sein möchte. Das ist eine Sache, die mir als jemand, der in Italien gelebt hat, sehr am Herzen liegt. Das ist dort in diesem Land nicht immer ganz so einfach. Ich möchte kurz die Historie erklären, warum das so ist und woher das eigentlich kommt. Ich habe Anfang der Nullerjahre, Mitte der Nullerjahre in Italien gelebt, in Genua und in Rom. Und was ich dort feststellen konnte, war schon damals etwas, was in Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt nicht üblich war. Das waren Blocksperren nach dem Spiel. Ja, du konntest ja früher in Deutschland eigentlich problemlos immer sofort danach das Stadion verlassen, überhaupt gar kein Thema. So. Ich war im Februar 2002 bei einem Spiel in Bergamo, witzigerweise in einem damals noch wirklich absolut ranzigen und räudigen Stadion und war im Auswärtsblock und es war wirklich arschkalt und es war schwer auszuhalten und wir durften danach nicht mal auf die Toiletten. Also wir durften quasi aus dem Block nicht mal raus, um kurz aufs Klo zu gehen, wo man sich ja eigentlich denkt, wie kann das denn sein? So. Und dann, ja, so nach 45 Minuten hieß es, wir können dann gleich raus. Nach einer Stunde konnten wir dann raus. Und wie gesagt, es war echt verdammt kalt. Bergamo im Winter ist jetzt auch nicht immer so ultra angenehm. Und das ist jetzt schon auch über 20 Jahre her. Aber trotzdem, das war damals schon so eine Entwicklung. Und dann gab es in den Jahren danach einige Vorfälle. Unter anderem wurde... ich glaube, beim Derby Messina gegen Catania irgendwie ein Polizist erstochen oder es gab nochmal Ärger mit den Fans. Auf jeden Fall war das eine ganz, ganz große Nummer. Dann gab es Calciopoli. Das war der Bestechungsskandal, wo Juventus ganz vorne mit dabei war, die dann in die untere Liga absteigen mussten. Also, das hat dafür gesorgt, dass die Italiener den sogenannten Fanpass eingeführt haben, den Tessera del Tifoso. Dieser Fanpass, der hat natürlich dann irgendwelche Daten. Deswegen gingen die Zuschauerzahlen in der Serie A zu diesem damaligen Zeitpunkt massiv zurück. Und man hat dann hinterher gesagt, okay, vielleicht lockern wir das Ganze wieder ein bisschen auf. Fakt ist aber, wenn ich ins Stadion gehe in Italien, selbst wenn ich in den Heimsektor gehe oder in den Neutralen, mein Name steht immer auf dem Ticket und nur zusammen mit meinem Ausweis komme ich ins Stadion. Das ist de facto so. Ich sehe allerdings kein Problem, warum ein in Luxemburg lebender BVB-Fan oder ein in Spanien lebender BVB-Fan nicht in den Auswärtssektor kommen sollte. So, das ist meiner Meinung nach schon eine Sache, die, wie ich finde, nochmal unterstrichen werden muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, für uns beide ist das ja relativ simpel. Ich habe aber einen Freund, der in Luxemburg geboren ist, aber in Deutschland wohnt. Das heißt, für ihn ist es relativ kompliziert. Der hat jetzt Sorge, er kommt da nicht ins Stadion, obwohl er den Flug schon gebucht hat und das Ticket auch. Da müssen wir schon noch einen Weg finden international. Es ist gerade in Spanien, gerade in Italien immer ein großes Problem. Die Polizei ist da auch nicht gerade besonders freundlich. vielleicht äußerst du mal deine Meinung dazu, würde mich schon interessieren, wie du das siehst. War jetzt ein langer Monolog von mir.
Nee, voll gut. Also ist ja gut, die Leute richtig abzuholen. Ich bin nicht so tief in dem Thema drin, aber es ist eine Absurdität, warum die Fansein anhand des Wohnlandes, ist es ja sogar, es ist ja nicht mal Herkunft, sondern wo man wohnt, bestimmt wird. Ergibt wenig Sinn und ich, sofern ich weiß, ist es nicht sogar gegen UEFA-Regularien an sich, ist es nicht eigentlich sogar festgesetzt, dass das eben nicht so gehandhabt werden sollte. Also großer Schwachsinn, sehe ich nicht warum, und es ist ja, das sehen wir ja häufig, und sofern es tatsächlich gegen diese Regularien, keine Ahnung, korrigiere mich gerne, falls es so ist, ist es natürlich auch eine Sache, die UEFA, finde ich, einfach zu bestrafen hat. Also das muss ja irgendeine Sanktion mit sich führen, weil es natürlich nicht geht.
Ja, es geht überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, ja, es gibt viele Maßnahmen der UEFA, da haben wir diese Financial Fairplay Regel, die ja teilweise auch für manche Vereine außer Kraft gesetzt wird. Wir haben die No to Racism Kampagne, wo wir jetzt ja am Anfang der Sendung drüber diskutiert haben, was da in Lissabon passiert ist. Wir haben dann solche Geschichten, und irgendwie habe ich den Eindruck, dass das seitens der UEFA ausgelegt wird oder von den Vereinen oder von der Polizei in manchen Ländern, wie sie gerade Bock haben. Ich meine, da kommen wir nicht weiter mit.
Ja, also viel Willkür fühlt sich da auf jeden Fall, ja. Hat man das Gefühl zumindest.
Absolut, ja. Und war es nicht so in Neapel, dass die Eintracht Frankfurt-Fans da gar nicht zugelassen wurden?
Genau. Ja?
Also was soll das denn?
Gerade Frankfurt-Fans, das war ja schon in den letzten Jahren häufiger
ja,
mal Thema.
Ja, ich glaube, in Sevilla damals war es für Eintracht Frankfurt-Fans jetzt auch gerade kein Spaß, wo es dann irgendwie schweineheiß ist und dann gibt es einfach kein Wasser. Also ich meine, Leute, das kann ja nicht... Das kann ja nicht gut sein. Und da auch bitte nochmal mein Appell an diejenigen, die da Entscheidungen treffen, wird sie eh nicht erreichen, weil sie gucken dieses Format nicht. Aber trotzdem finde ich wichtig.
Nicht.
Ja, keine Ahnung. Dass das weiter auch verfolgt wird, dass man da dran bleibt an diesem Thema. Und ja, man muss nicht die Fußballfans grundsätzlich als Verbrecher abstempeln. Das finde ich nicht in Ordnung. Es gibt überall schwarze Schafe, die gibt es bestimmt auch unter Fußballfans, aber es gibt ganz viele tolle, friedliche Fußballfans, die einfach nur ihre Mannschaft unterstützen wollen, die auch viel auf sich nehmen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Der besagte Freund, der aus Luxemburg kommt, der wohnt zwar da an der deutschen Grenze, also in Deutschland, aber trotzdem, ja, der war dann gestern irgendwie wieder um 2:30 zu Hause. So, weil er hier ins Stadion gegangen ist. Das ist doch nicht selbstverständlich und das sollten wir zu schätzen wissen, wenn die Leute einen Verein so unterstützen, wenn sie für Hunderte von Euro ins Ausland fliegen und einen Verein supporten, finde ich das relativ wichtig. Und übrigens kann sein, dass das tatsächlich beim Verein gelandet ist. Ich habe mich einige Male darüber beschwert, dass in den Blöcken auf der Südtribüne teilweise kein Platz ist, da die Treppe schnell runterzugehen. Da ist eine große Enge gewesen. Die Ordner haben da, zumindest bei uns im Block 15, in den letzten Wochen einen super Job gemacht. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnt wissen. Ja, man kann da jetzt problemlos rein und raus. Es gibt kein Theater mehr. Die Leute im Block haben sich auch jetzt wieder dran gewöhnt. So, das funktioniert und das ist echt gut. Deswegen an der Stelle auch mal ein Lob, dass das in die richtige Richtung gegangen ist. Wir sind jetzt ein bisschen weggekommen vom sportlichen, Kieran, aber ich möchte noch mal auf einen Spieler zu sprechen kommen, der, wie ich finde, in den letzten Monaten definitiv eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Das ist Felix Metscher. Mhm. Der spielt mit einem tollen Drive, der spielt mit Energie. Er wird nie ein Zweikampfmonster werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber er bringt ein Element in das Spiel von Borussia Dortmund, was diese Mannschaft auf ein besseres Level hebt.
Metscher und Guirassy sind, denke ich, die einzigen Unterschiedsspieler, die der Kader hat. Und Metscher ist jetzt auch endlich dieser und hat nicht immer nur die Idee eines Unterschiedsspielers. Für mich ein ganz wichtiger Faktor für diesen Metscher-Aufschwung ist auch, dass er besser eingesetzt wird. Du hast es ja schon erwähnt mit kein Zweikampfmonster. Felix Metscher hat der Natur des Systems oft viele Defensivaufgaben bekommen, die ihm nicht unbedingt gut standen. Und das lag natürlich auch daran, hey, sein Partner war auch immer Box-to-Box-Spieler, Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer ist kein guter Zweikämpfer, der ist gut im Pressing, aber Marcel Sabitzer ist kein Sechser. Und diesen Sechser gibt's auch per se nicht im Dortmunder Kader, also einen Spieler, der dezidiert gut gegen den Ball ist. Aber man muss natürlich sehen, Joe Bellinghams Entwicklung geht auf jeden Fall dahin, der solide Partner neben Felix Metscher zu sein, der ihn auch entlastet. So, ich glaube zu, dass Metscher dieser Weltklasse-Spieler sein kann, der in den letzten Wochen ist, liegt auch daran, dass ein Joe Bellingham sich immer besser in das System einfügt und eine Rolle, bei der ich auch nicht sicher bin, ob das seine beste Rolle ist, aber zumindest so ausfüllt, dass Felix Metscher wirklich die Konzentration darauf hat, der kreierende und progressive Box-to-Box-Spieler im Zentrum zu sein. Und da ist der einfach fantastisch und auch, ich finde auch einfach geil zuzusehen, weil das ist schon eine die Mischung aus, wie filigran er mit dem Ball ist, aus was für ein physisches Paket er mitbringt. Der Mann ist seit 1,90 groß, macht riesige Schritte und ist trotzdem dynamisch auf engen Raum. So, das ist schon geil. Und diese Entwicklung von ihm ist schon richtig gut zu sehen.
Braucht er denn deiner Meinung nach eher diesen Arbeitertypen neben sich? Weil du hast ja gerade auch gesagt, dass Bellingham vielleicht nicht in seiner optimalen Rolle unterwegs ist, aber das fand ich gestern auch. Er war wieder stark in den Zweikämpfen, zumindest gefühlt. Ja, ich weiß nicht, wie die Statistik das.
Nee, auch so statistisch.
Ja, so. Was dem natürlich fehlt, ist jegliche Torgefahr, Bellingham. Zumindest bislang beim BVB, das muss man schon so sagen. Aber man darf ihn nicht immer vergleichen mit seinem Bruder, der einen ganz anderen Spielstil hat, finde ich zumindest. Braucht denn ein Matcher so einen Typen neben sich? Kann das nur mit jemandem funktionieren, der dann eher physisch sehr aggressiv ist, wie Bellingham das aktuell ist?
Ja, also ich bin prinzipiell kein großer Fan, Fußballer in Arbeiter zu denken. So, ich glaube, das kannst du machen bei Teams, die um den Abstieg mitspielen oder eher als Underdog oben mal mit dabei sind. So, ich glaube, das ist dann da ein wichtiger Faktor. Aber ich denke, Borussia Dortmunds Fokus sollte immer darauf liegen, mit dem Ball zu spielen und spielstarke Spieler zu haben. Und deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt den was man sich unter Arbeiter vorstellt auf der 6, aber natürlich jemanden, der zweikampfstark ist, aber trotzdem gut mit dem Ball. So einen typischer spielstarker Sechser, den ich da gerne sehen würde, den es gerade nicht gibt. Aber wie gesagt, also ich glaube, Jobe entwickelt sich gerade dahin und ich glaube, der ist auch noch so jung und formbar, dass er vielleicht genau dieser Spielertyp sein kann noch in seiner Karriere. Aktuell ist er es noch nicht, geht aber auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich würde bei Jobe überhaupt nicht ihn dran messen, ob er torgefährlich ist oder nicht. Im Optimalfall ist das gar nicht seine Rolle. So, das muss er nicht sein. Er hat ja bisher in seiner Karriere häufig in einem 4-2-3-1 als Box-zu-Box-Spieler auf der Doppel-6 gespielt und da auch nicht unbedingt gegen den Ball, sondern ging schon eher wirklich von Box-zu-Box, wie so Box-zu-Box-Spieler sagt. Ja, also ich glaube, das Profil muss einfach noch ausgefüllt werden und ich hoffe, dass das jetzt im Sommer mal erkannt wird, weil wenn man mal so in die Historie der BVB-Kader guckt, war glaube ich der einzige Sechser, den wirklich auf Top-Niveau, den wir hatten, Axel Witzel. Ich glaube, seitdem gab's dieses Spielerprofil einfach nicht mehr im Dortmunder Kader.
Axel Witzel hat damals jetzt auch nicht mit Tempo geglänzt. Kann man ja auch nicht sagen. Ja, er hatte andere Stärken. Er war
vor allem nach dem Achillessehnenriss war ich schneller, glaube ich.
Ja, jetzt weiß ich nicht, wie schnell du unterwegs bist. Ne? Das kann ich ja nicht sagen. Aber ich habe jetzt auch selten mit Geschwindigkeit geglänzt in meiner nicht vorhandenen Karriere.
Ja.
Aber es geht mir darum, herauszufinden, welches Spielerprofil halt neben Metscher nötig ist, damit er das spielen kann, was er jetzt seit einigen Wochen spielt. Und er ist für mich so ein richtiger Dirigent geworden, der Pacemaker, sage ich jetzt mal. Er hat der Schrittmacher von Borussia Dortmund und tatsächlich, die Leute sind relativ begeistert von ihm. Ja? Also das sind einfach diese kleinen Dinge, die er richtig macht und wo er wirklich, wirklich gut drin ist. Meine Liste, die wird immer kürzer an Dingen, die wir besprechen. Übrigens nochmal, ich habe das jetzt nochmal gelesen und anscheinend geht es gar nicht um die Tickets. Es geht hier um die Spieler. Da wird Inacio erwähnt und auch Luca Reggiani. Er heißt übrigens nicht, wie Norbert Dickel das gestern im Stadion sagte, Inacho mit TSCH, sondern Inacio, was daran liegt, dass sein Vater, wenn ich das richtig gelesen habe, Brasilianer ist. Ja, weil ich habe mich schon gewundert, die Schreibweise ist ein bisschen auch, italienisch. Ja.
Auch Profi, glaube ich. Oder ja, war das sein Profi. Genau, ja, bei auch, Napoli auch, gespielt, glaube ich.
Ja, ne? Und ich meine auch bei Atalanta gespielt, aber dafür hatte ich nicht mehr genug Zeit, was die Recherche angeht. Jetzt schauen wir mal auf die Hörerfragen. Dafür wird es dann jetzt doch mal endlich Zeit. Da sind ja einige reingekommen. Wieder vielen Dank dafür. Nochmal der Hinweis, wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, kostenlos abonnieren bei YouTube, kostenlos folgen bei Instagram, liken, kommentieren, in eure Storys reinhauen, markieren. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne Kieran Franke unter Kieran Franke folgen. Das ist das Gute. Sehr leicht zu folgen und habe ich ja auch markiert bei Instagram, gar kein Problem. Da seht ihr das direkt. Wo bist du eigentlich überall unterwegs? Auf welchen Plattformen?
Also TikTok, Instagram ist auf jeden Fall, sind die Main-Plattformen. YouTube bringe ich jetzt bald mal wieder ins Rollen. Das ist ein bisschen eingeschlafen im letzten Jahr, weil ich den Fokus auf den Shortform-Content hatte. Aber genau, bald gibt's auch hoffentlich wieder YouTube. Aber ja, und du hast vergessen, natürlich auch auf Spotify, da kommen doch die Folgen auch, oder nicht?
Muss man auch abonnieren. Ja, Spotify, so, ne, Apple Leute, Spotify Music, und so. Überall, Leute. Wo man Podcasts hören kann, bin ich unterwegs mit der schwarz-gelben Runde und ich kann euch versprechen, mit einem Kollegen, da plane ich ein bisschen was, dass ich mal hier vor Ort irgendwie 2, 3 Gäste begrüße, 2, 3 Folgen abdrehe und dann habe ich ein bisschen was für die Zeit, wo ich auch mal eine Pause brauche, denn das ist ja auch dringend nötig. Macht dich diese Arbeit manchmal nicht sehr müde? Das würde ich gerne mal von dir wissen.
Extrem. Also gerade meine Anfänge waren sehr krass, weil da habe ich natürlich dann irgendwie, ich habe meinen Content so gemacht, als würde ich Fulltime-Content machen, aber konnte mich natürlich nicht selber finanzieren und habe dann nebenbei noch gearbeitet, einfach Freelance zum Glück in einem ähnlichen Bereich, aber das war natürlich dann, das war schon sehr, sehr anstrengend. Jetzt das letzte Jahr bin ich dann zu Eintracht Spandau gegangen und das hat natürlich so ein bisschen so ein Gefühl von der Work-Life-Balance, weil sich Leute hier um mich kümmern, ich ein Management habe und so. Das hat natürlich total geholfen und ich bin jetzt gerade auch dabei, sowas wie eine Work-Life-Balance zu etablieren, auch Fußball schauen eher als Arbeitszeit zu begreifen. Das war sonst immer, ist immer alles so ein bisschen verschwommen. Also jetzt auch wirklich, ich saß gestern Abend hier im Büro und habe das Spiel an einem Laptop geguckt und mir dabei Notizen gemacht. So, das ist natürlich dann eine andere Herangehensweise, als wenn man zu Hause auf dem Sofa guckt und dann danach ein Video in seinem Home-Setup aufnimmt. Macht schon oft sehr müde, aber es ist natürlich auch das Geilste, was ich mir für mein Leben vorstellen könnte. Deshalb nehme ich diese Müdigkeit, die ich vielleicht heute spüre, weil ich gestern Abend noch lange gearbeitet habe, gerne mit in den Tag dafür, dass ich hier den ganzen Tag über Fußball sprechen kann.
Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass du die Möglichkeit gefunden hast, dir ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Das ist echt eine coole Sache und ich freue mich, wenn das dann irgendwie in ein paar Wochen oder Monaten nochmal der Fall sein wird, wenn wir dann wieder die Chance haben, ein bisschen über den BVB zu plaudern. Übrigens könnt ihr dieses Format auch finanziell unterstützen. Ihr könnt ein schickes Merchandise kaufen zum Beispiel. Den Link findet ihr auf schwarzgelberunde.de. Ihr könnt über PayPal spenden, ihr könnt direkt überweisen. Alle Infos findet ihr auf unserer Internetseite. Es gibt eine Frage von jemandem, der auch häufig in Berlin ist und der würde gerne wissen, wo kann man als BVB-Fan in Berlin gut hingehen zum Fußball gucken?
Da bin ich wirklich die falscheste Adresse, die du dir vorstellen kannst. Ich bin ein sehr unsozialer Fußballschauer. Ich schaue tatsächlich am liebsten dann eigentlich, Stadion ist cool, muss jetzt aber wirklich nicht so oft in meinem Leben haben, ist gar nicht so eine Sache, für die ich so total brenne. Ich gucke total gerne Fußball alleine und dann auch, wie gesagt, jetzt oft dann auch zu Hause, aber jetzt Dortmund-Spiele schaue ich vor allem klar am Schreibtisch mit Notizen offen, mit verschiedenen Statistikseiten offen und genau, deshalb wirklich absolut gar keine Antwort dafür, weil ich bin niemand, der groß rausgeht, um Fußball in Bars oder sonstiges zu schauen.
Es gibt eine Kneipe in Berlin, da ist auch ein BVB-Fanclub. Ich habe den Namen aber vergessen, da muss ich mir jetzt mal Gedanken machen. Wird man mit den Youngsters als feste Kaderelemente für die nächste Saison rechnen können? Zum Beispiel Reggiani, Mane, Inacio, Albert und Mr. X? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dann ein bisschen Geld einzusparen und vielleicht so einen richtigen Kracher noch zu holen.
Also mit Inacio und Albert, wie er, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, ausgesprochen wird, weil sein Vater Franzose ist. Alle Football-Manager-Spieler, die kennen das auch, da wird er immer französischer Nationalspieler und nicht amerikanischer.
Also, heißt er dann auch Matisse Albert?
Genau, Matisse.
Also Albert, ja.
Nee, genau, Matisse auf jeden Fall. Also für alle, die nicht die Youth League-Doku schauen, die ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, auf dem BVB-Channel, guckt euch das unbedingt an. Genau, da wird immer von Matisse auch gesprochen, auch von Felix Hirschnagel. Genau, und wenn ich da jetzt nicht völlig falsch, vielleicht weiß das auch jemand noch viel besser als ich, müsste es Matisse Albert sein. Genau, aber mit ihm und Inacio gab es ja eh einen Langzeitplan. Sie ab Winter in der U23 zu integrieren und dann ab Sommer in den Profikader. Das ist jetzt aufgrund der Kaderumstände schon schneller passiert ist, glaube ich, nur gut. Und ich bin mir sehr sicher, mit den beiden wird zu planen sein, gerade weil sie, zumindest Albert auf jeden Fall, dezidiert einen ein Spielerprofil ausfüllen, an dem es dem Kader fehlt. 1-gegen-1 dynamisch auf den Flügeln. Da ist der Junge für seine 16 Jahre schon fantastisch. Der muss jetzt natürlich, da geht es dann auch immer darum, warum die Spieler in die U23 integriert werden, um Männerfußball zu adaptieren und nicht mehr nur Jugendfußball. Das ist ja auch das, was wir schon bei Rijani gesagt haben. So, da fehlt physisch noch was und das ist des Alters wegen und der Entwicklung, aber natürlich auch der Gewohnheit, wie Fußball gespielt wird. Und da ist Herrenfußball und Jugendfußball natürlich nochmal ein ziemlich anderer Schnack. So, das sieht man sofort. Und wenn die es geschafft haben, das so zu adaptieren, dann bin ich mir sehr sicher, dass die in der nächsten Saison vielleicht sogar wichtige Teile sein können. Ich bin großer Albert-Fan, aber wenn man sich sieht, was Inacio kann und schon abruft, werden wir, glaube ich, mit dem sehr viel Spaß haben. Und ich glaube, der kann richtig, richtig Bock machen. Und dann ist halt die Frage, was passiert noch? Ein Moussa Kaba, der sieht immer sehr, sehr spannend aus, ob der vielleicht der Spieler auf der 6 sein könnte. Mit seinen fast 2 Metern ist auch wahnsinnig spannend. Dann Filippo Mane, haben wir schon drüber gesprochen. Ich denke, wie gesagt, wenn sein Körper mitmacht, wird er fest eingeplant. Und bei Rijani muss man jetzt schauen, wie da die Entwicklung gibt. Oder dann gibt es natürlich auch noch einen Riedel, der eigentlich, glaube ich, dann da wahrscheinlich der spannendste Verteidiger ist noch aus der Jugend, der aber leider auch gerade mit einer Verletzung laboriert. Das ist natürlich dann auch immer bitter. Also mal schauen, was da noch kommt. Ich denke, das wird der Weg sein. Man hat nicht einen Bräuch geholt, um seine Arbeit nicht zu benutzen. Deshalb hoffentlich gibt es da nächste Saison eine gute Durchlässigkeit.
Ja, das finde ich sowieso super. Der zieht ja auch seine Linie da jetzt im Jugendbereich eiskalt durch. Und ich glaube, nur so kann das funktionieren. Weil wenn du jemanden holst, muss diese Person auch das komplette Vertrauen bekommen. Anders funktioniert das nicht. Ja. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das mit Thomas Broich da an der Spitze im Nachwuchsbereich Borussia Dortmund in den nächsten Jahren noch sehr, sehr gut tun wird. Hirschnagel hast du auch schon erwähnt, der scheint auch einen guten Draht einfach zu den Jungs zu haben. Ich habe diese Doku noch nicht gesehen, aber nachdem du jetzt 2-mal dafür Werbung gemacht hast, werde ich mir sie auf jeden Fall mal ansehen, weil ich finde das durchaus interessant. Gerade bei so Nachwuchsspielern merkst du, glaube ich, dann auch immer, wie die denken und fühlen.
Mhm. Auch, also total, ist super spannend. Jetzt in der letzten Folge haben sie Inacio und Albert mal wirklich auch begleitet und auch mal gezeigt, was so privat ein bisschen bei denen geht. Ich finde auch, ein Hirschnagel ist wirklich ein Glücksgriff für die U19. Wirklich ein Top-Trainer und ein sehr guter Entwickler und der sich auch klar darin begreift, es ist ein Erfolg, wenn seine Spieler bei den Profis mittrainieren und das auch so auszuformulieren. Also er sieht das als seine Aufgabe und als einen großen Erfolg in seiner guten Arbeit, dass ein Albert, Inacio und Rijani zu den Profis zum Training hochgezogen werden und opfert in Anführungszeichen da auch Spieler, weil es gab das wichtige Youth League-Spiel gegen Alkmaar und da wechselt der Inacio, der klar einer der besten Spieler ist, zur Halbzeit raus, weil der morgen bei den Profis mittrainiert und sich dann noch richtig regenerieren kann. Und das ist natürlich dann schön zu sehen. Und ich glaube, dass man in der Entwicklung der Jugend in die richtige Richtung geht, auch jetzt drauf zu schauen, nicht mehr, wie spielen sie, sondern wie entwickeln sie sich. Also nicht mehr nur ergebnisorientiert in die U23 reinzugucken, ist, glaube ich, auch ein sehr guter Schritt. Also ich bin da sehr zuversichtlich. So bisher ein Problem sehe ich trotzdem die Durchlässigkeit nach oben. So einen Luca Rijani hätten wir nicht spielen gesehen, wenn die Kadersituation nicht so gewesen wäre. Auch ein Filippo Mane haben wir nur vorher wegen Kadersituation spielen gesehen. Der war schon vorher verfügbar und hätte spielen können in einigen Momenten, in denen Spieler der Etablierten vielleicht nicht die Leistung abgerufen haben, die man sich gewünscht hätte. Sofern aber das vielleicht auch klar kommuniziert wird oder als klare Strategie oder auch als Ziel an Kovac oder wer auch immer tatsächlich dann dafür verantwortlich ist, kommuniziert wird, kann das ein wichtiger Schritt sein für den BVB und auch in der Identifikation für Fans. Weil mir zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass wir genau diese Spieler spielen sehen.
Ja, das finde ich auch. Und ich meine, wenn du überlegst, Niko Kovac hat zuletzt auf einer Pressekonferenz von Samuele Inacio geschwärmt, als wäre das der nächste Weltfußballer. Also, wenn man das mal auf Niko Kovac-Verhältnisse übersetzt.
Ja. So. Muss immer noch mal ein bisschen, so ein paar Prozent oben drauf rechnen, ja, weil der Mann ist dann natürlich doch sehr Understatement.
So, und das fand ich schon sehr offensiv von ihm. Also, das hat mich schon beeindruckt. Das heißt, er scheint richtig überzeugt zu sein von diesem Spieler. Und wenn die dann eine komplette Vorbereitung nächstes Jahr haben und da haben sie einen Vorteil gegenüber denjenigen, die ja dann mit bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Also, die haben eine ganze Vorbereitung Zeit, da habe ich schon richtig Bock, die mal zocken zu sehen, dann auch bei den Profis. Und das ja, das ist ja bei Offensivspielern körperlich nicht so schwierig wie bei den Defensivspielern. Mhm. Reggiani muss natürlich da gegen andere Kaliber dagegen halten. Deswegen absolut richtig, was du gesagt hast. Der braucht physisch noch. Aber bei den Offensivspielern kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert. Nächste Frage. Warum hat Kobel seit einigen Spielen einen Verband am Oberschenkel? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hast du da was mitbekommen?
Nee, also es gab ja dieses eine Spiel, an dem sich Alexander Meyer auch schon so aktiv warm gemacht hat. So während des Spiels. Und da dachte man so, yo, was passiert jetzt? Ehrlicherweise keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass man ihn riskieren würde, weil man mit Meier eine gute 2 hat. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas Dramatisches ist.
Was war dein persönlich lustigster On-Air-Moment, bei dem du innerlich dachtest, bitte, keiner hat das gehört? Die Frage geht an mich, weil du bist ja nicht so viel live unterwegs. Ja? Du kannst natürlich immer schön skripten und dann kannst du dir überlegen, was du online stellst.
Ja, nee, also ich mache ja hier schon bei Eintracht Spandau die Streams, also das ist schon alles live, aber ich glaube, in meiner Position kann wenig passieren, was schlimm ist on air, weil es ja gerade auf Twitch natürlich die Authentizität sehr wichtig ist und dann eher was Positives ist, wenn irgendein Quatsch passiert. Deshalb, also mir ist wenig unangenehm, also eigentlich gar nichts, deshalb ich glaube auch nicht,
also ich habe immer manchmal so den einen oder anderen Spruch auf den Lippen, wo ich dann genau weiß, der käme vielleicht nur bei einer gewissen Anzahl an Menschen, sage ich mal, richtig lustig rüber und der Rest würde sich unglaublich drüber aufregen, deswegen bringe ich den einfach nicht. Meine Frage an euch lautet, was glaubt ihr, wie viele Punkte oder auch Siege aus den letzten 12 Spielen holen wir noch? Die schweren Brocken wie zum Beispiel Bayern, Stuttgart, Leverkusen und Leipzig erwarten uns ja noch in den verbleibenden Partien. Und das stimmt natürlich, es geht jetzt los am Wochenende mit dem Spiel bei RB Leipzig. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube, dieses Spiel entscheidet über den weiteren Saisonverlauf von Borussia Dortmund. Weil wenn du vielleicht eine Woche später nicht gegen die Bayern gewinnst, ja, dann ist das was, wo alle sagen, ja gut, es ist halt der FC Bayern. Aber wenn du jetzt in Leipzig gewinnen solltest, ist das auch nochmal ein Statement. Und dann gehst du ja mit maximal -6 Punkten in das Spiel gegen die Bayern. Dann hast du hier wieder eine ganz, ganz andere Energie, weil es wäre ja schon gefühlt irgendwie schade, wenn die Saison dann wieder Mitte März zu Ende ist.
Ja, würde ich dir total zustimmen. Also das Leipzig-Spiel ist Wegweiser dafür. Also wir kennen das ja auch alle, so der BVB hat ja auch oft in ihrer Performance einen klaren Zyklus, den wir oft wiederholt gesehen haben. Wenn das Spiel gegen Leipzig gewonnen geht, wird man auf jeden Fall anders in das Bayern-Spiel gehen. Wenn du gegen Leipzig verlierst, kriegst du von den Bayern wahrscheinlich gleich noch die nächste Packung und dann kümmert man sich nur noch darum, Zweiter zu werden. Ich bin für Leipzig recht optimistisch, ehrlicherweise. Ich finde, Leipzig spielt einen guten Fußball, aber sind jetzt nicht so gut, wie ich sie in dieser Saison erwartet hätte auch. Ich glaube schon, dass man das gewinnen kann, auch auswärts. Aber ich stimme dir zu, das wird der Wegweiser werden. Und gegen Bayern zu verlieren, bleibt, glaube ich, nach wie vor total okay, wenn es passiert. Und ich glaube, damit kann irgendwie jeder okay mitleben.
Borussia Dortmund wird von den verbleibenden 12 Bundesligaspielen noch 9 gewinnen. Was sagst du?
Boah, ja, ist gar nicht so schlecht. Ist total schwierig. Ich habe jetzt gerade nicht ganz genau den Spielplan im Kopf. Ich denke, dass man am Ende der Saison, vielleicht kann man es auch so sagen, ich denke, am Ende der Saison wird man nicht Meister werden. Ich denke, man wird als Zweiter die Saison beenden, abhängig davon auch wirklich, wie dieses Leipzig-Spiel ausgeht, weil Hoffenheim ist wirklich gefährlich. Das muss man auch so sagen. Die spielen eine großartige Saison. Und dass uns Hoffenheim im Saisonendspurt nochmal ärgert, haben wir auch schon häufig gesehen. Deshalb, ja, ich denke, man wird Zweiter, nicht Meister werden. Und ich glaube, damit entspricht das wahrscheinlich sowas wie 8, 9 Siege noch. Und dann, ist da vielleicht noch ein oder andere Niederlage oder das eine oder andere Unentschieden dabei.
Kochst du gerne?
Ja.
Weil die Gerüchteküche, die brodelt gerade schon wieder, ja. Und Benjamin Pavard ist angeblich ein Kandidat für Borussia Dortmund. Würdest du das begrüßen?
Also die Quelle bis dahin ist noch keine sonderlich gute, auf die sich dort bezogen wird. Fühlt sich total an wie so ein Wild Guess. So auch dieses Dortmund ist an Diego Leit interessiert. Das sind jetzt halt irgendwie gerade die Spieler, die potenziell auf dem Markt sind und die Positionen ausfüllen, die der BVB braucht. Und gerade in Pavard diese Polyvalenz mitbringt, bei denen der BVB ja total darauf zu achten scheint in ihrer Auswahl der Spieler, so Innenverteidigung, Rechtsverteidigung. Ich sehe Spielerprofil Pavard als gar nicht so schlecht. Ich denke, wir gehen jetzt mal davon aus, das ist ein seriöses Gerücht, und kommentieren das auch so, der wird zu teuer sein, als dass sich das lohnt. Das wird eine ähnliche Situation sein wie Niklas Süle. Der wird ein extremes Gehalt fordern, was er seiner Karriere wahrscheinlich auch rechtfertigen kann. Und ab da ist das Ding schon durch. Also Benjamin Pavard ergibt nur Sinn mit einem nicht so langen Vertrag und einem sehr günstigen Gehalt. Sonst sehe ich nicht, warum man das machen sollte.
Und ich sehe nicht, warum er dann nach Dortmund kommen sollte mit einem günstigen Gehalt und einem kurzen Vertrag, weil das ist genau das, was er nicht haben will.
Genau, deshalb, das wird nicht passieren. Und wenn, wird die Aufregung groß sein, weil das ein teures Gehalt sein wird.
Interessierst du dich für Handball? Hier kommt eine Handballfrage rein.
Leider, also ich...
Du musst dich nicht dafür entschuldigen.
Ich habe früher selber geschrieben. Nee, ich komme aus einer Stadt, in der Handball recht groß ist. Gab es ja mit Eintracht Hildesheim ja auch mal einen Bundesligisten. Aber ich habe jetzt die Frauen habe ich geschaut. Bei den Herren habe ich gar nicht reingeguckt. Aber nee, ich würde diese Antwort mit Nein beantworten.
Ja, es kommt nämlich hier eine Handballfrage rein. Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben einen Trainerwechsel zum Saisonende bekannt gegeben. Und hier wird jetzt geschrieben, ich habe eine Frage an dich, Sascha. Sollte Henk Una jetzt schon den Platz räumen, bevor alles den Bach runtergeht? Ja? Heute Abend ist ein wichtiges Spiel für die Mädels. Die spielen in Thüringen. Und sollten sie dort eine gute Leistung bringen, dann sehe ich jetzt auch nicht im Ansatz den Grund, da noch schnell was zu wechseln. Ist ja schon interessant. Der BVB hat, stell dir das mal im Fußball vor, der BVB hat jetzt einen Trainer verpflichtet ab Sommer, der 6 Jahre nicht mehr trainiert hat.
Das ist schon krass, ne? Also,
ich lasse das jetzt mal so stehen.
Das ist eine Comeback-Story.
Das ist eine Comeback-Story. Jeder, der mich kennt, weiß wahrscheinlich, was ich darüber denke. Aber ich lasse es, wie gesagt, einmal so stehen. Die letzten 5 Spiele in Leipzig wurden vom BVB verloren. Der letzte Auswärtssieg gegen RB war das Pokalfinale 21. Naja, verspielen wir jetzt innerhalb einer Woche die letzte Chance auf eine überragende Saison. Ich denke, Niederlagen gegen die Bullen und Bayern sind möglich. Ja, möglich sind die auf jeden Fall. Mhm. Haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Was haben wir hier noch? Ich glaube, da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen, weil wir das gerade besprochen haben. Blutet einem Italien-Liebhaber wie dir manchmal das Herz, wenn man den italienischen Fußball heute sieht im Vergleich zu 90er bis Mitte der Nuller Jahre? Ja. Galatasaray. Ja, die haben
das
ja gestern.
Das war so krass, das Spiel.
Galatasaray, ich habe mir das dann hinterher nochmal angeguckt. Also nicht das ganze Spiel, aber die Highlights. Die haben 5-2 gegen Juventus gewonnen und da gibt es ja auch so einen Content-Creator, der, ich sage mal, anderen Content kreiert, als du vor allem das machst.
Liebe Grüße an Abdu.
Ja, der viel über die Emotionen kommt. Ja. Und ich habe im Prinzip heute nur darauf gewartet, dass der Algorithmus es mir in meine Timeline spielt, weil ich gestern nicht explizit danach gesucht habe. Ja. Und das Geile ist ja, der hat er sich nicht noch letztens irgendwie mit einem Spieler fotografieren lassen, wo er 2 Wochen vorher noch völlig der Meinung war, der Spieler müsste, also Leroy Sané, ich glaube, er war mit Foto mit Leroy Sané, ja. Mhm. Ja, und dann hat mir jemand natürlich heute dieses Video geschickt und für ihn steht Galatasaray kurz vor dem Champions-League-Sieg und dann habe ich dem Freund von mir geantwortet, jetzt 4-0 Juve-Rückspiel. Ich glaube zwar nicht, dass es passiert, der italienische Fußball ist wirklich echt schlecht geworden, Inter hat das ein bisschen kaschiert, weil sie jetzt 2-mal in den letzten Jahren im Champions-League-Finale gewesen sind. Leider ist die Serie A nicht mehr ansatzweise auf dem Niveau früherer Tage. Das ist sehr schade für alle, die das noch miterlebt haben. Ich durfte den Brasilianer Ronaldo im Stadion sehen. Ich habe Kaká im Stadion gesehen. Paolo Maldini, Roberto Baggio. Das sind natürlich absolute Legenden. Und es ist schade, dass das so ist. Manchmal finde ich es richtig blöd, dass irgendwie selbst Hinz und Kunz nach England geht, weißt du? Nichts gegen Brighton and Hove Albion, den FC Burnley und Nottingham Forest, die haben ja auch 2-mal den Europapokal gewonnen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es sich ein bisschen mehr verteilt.
Ja, kann ich verstehen. Wir hatten jetzt irgendwie gerade diese sehr präsente Farmers League-Diskussion auf Social Media, die mir sehr auf die Nerven gegangen ist. Aber es ist natürlich auch, also England dominiert natürlich gerade den Weltmarkt an Spielern. Ich bin jetzt nicht so tief drin in der Serie A. Ich habe mich jetzt natürlich gestern noch mal sehr intensiv mit Bergamo beschäftigt. Krieg natürlich auch durch meinen Kollegen Dimi, der Bergamo-Fan ist, immer ein bisschen was mit, was da so abgeht. Aber Juve finde ich schon erschreckend. Also ich habe diese Glanzzeiten des italienischen Fußballs gar nicht mitbekommen. So, ich bin 2000 geboren. So, da war schon ein bisschen was vorbei. Für mich natürlich sehr präsent waren die Juventus-Turin Champions League Runs rund um Gigi Buffon. Das war natürlich, die habe ich natürlich miterlebt. Inter Mailand hat es natürlich kaschiert mit einem, finde ich, auch fantastischen Fußball. Das hat schon richtig Bock gemacht, was die gespielt haben. So diese Positionsvariabilität und so. Das war jetzt ja auch nicht Catenaccio, was die gespielt haben. Das war ja schon richtig geil. Aber also das Juve-Spiel gestern war schon erschreckend. Aber ich finde, man darf hier wirklich nicht untergehen lassen. Galatasaray hat einen überragenden Kader und spielen guten Fußball. Also die werden nicht die Champions League gewinnen. Sorry, Abdu, dass ich dir das sagen muss. Aber dass sie einen guten Run machen können in dieser Saison, das halte ich schon für nicht unwahrscheinlich.
Ja, also ich... Wie soll ich sagen? Ich wünsche mir, dass manche Vereine mal glänzen für die Abwechslung. Habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. So, die Abwechslung, die finde ich relativ wichtig. Jetzt nach der Nummer gestern weiß ich nicht, ob ich das noch gut fände, wenn Benfica weiterkäme. Ja, wobei ich vorher gesagt hätte, Benfica soll mal schön weit kommen. Das ist mal was anderes. PSG hatte jetzt dann doch am Ende noch in Monaco ein sehr gutes Spiel hinten raus, weil Doué heißt der, ne? Oder?
Ja, Désiré Doué, genau.
Ja, genau. Der hat wirklich, also nach seiner Einwechslung, er kam ja dann erst rein, relativ früh allerdings im Spiel, richtig, richtig geil gespielt. Mit denen ist dann doch wahrscheinlich wieder zu rechnen. Ja, Barcelona weiß man nicht so recht. Was glaubst du denn, wie weit die deutschen Mannschaften kommen?
Ich glaube, Bayern wird es sehr weit schaffen, ist für mich auch klarer Titelfavorit, zusammen mit Arsenal. Ich denke, am Ende wird es einer von den beiden werden. Wäre gerade so mein Gefühl, weil ich sehe Real, ich sehe Barca und ich sehe PSG nicht stark genug. Natürlich kommt dann immer noch mal irgendwer dazu, der überraschend irgendwo steht oder mit dem man jetzt vielleicht gerade nicht so rechnet. Aber ich denke schon, einer von den beiden wird es machen.
Bei Arsenal und Bayern, einer von den beiden scheidet ja dann im Achtelfinale aus.
Ah ja, weil der BVB ja natürlich...
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, ja,
das
genau.
Das hast du jetzt gesagt. Das geht viral. Ja, ja. Kieran Franke prognostiziert BVB. Ja. Kantersieg gegen Arsenal und die Bayern.
Clip-Farming würde man das hier nennen, was wir
ja,
gerade gemacht
haben. Ja, das würde ich nie betreiben, so. Auf gar keinen Fall.
Ja, also ich denke, Bayern oder Arsenal werden am Ende die Champions League gewinnen.
Mir ist aufgefallen, dass die ausländischen Jugendspieler vergleichsweise gut Deutsch sprechen. Wie viel Wert legt der BVB auf frühe sprachliche Integration? Du hast diese Doku ja gesehen. Macht das tatsächlich so den Anschein?
Ja, also Ignacio spricht davon, dass sie 5-mal die Woche Deutschunterricht haben.
Oh, fantastisch.
Das ist echt gut. Reggiani hat nach seinem Debüt gegen Mainz, gegen Wolfsburg kam er ja noch diese 40 Sekunden da rein. Da hat er das Interview auf Deutsch gegeben für den BVB-YouTube-Channel und das war echt sauber so. Albert telefoniert mit seinen Eltern, die enttäuscht sind, dass er nicht Deutsch spricht. So, ich glaube, der kann das auch schon ein bisschen. Also, dass er für das Interview nicht Deutsch spricht. So. Mhm. Das fand ich irgendwie auch sympathisch. Ich gehe davon aus, dass der BVB da Fokus drauf legt. Auch so wie es aussieht, sind die meisten Ansagen des Trainers auch einfach auf Deutsch. Und dann übersetzt er nur punktuell nochmal auf Englisch oder holt die Spieler nochmal einzeln dazu. Also da ist jetzt niemand, der da übersetzt. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. So Kommunikation, Identifikation, die Leute einbinden. Geht ja auch dann um einfach die Integration ins Sozialleben dann da. Ich glaube, der BVB macht da gerade einen guten Job und das ist ein Part von denen.
Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit Thomas Borch zu tun.
Auf jeden Fall ganz
wichtig für Integration ist die Sprache. Als ich damals nach Italien gegangen bin, wollte ich unbedingt die Sprache lernen. Das war für mich total wichtig, weil ich gesagt habe, ich möchte mich ja mit den Leuten auch unterhalten können. Also wie soll ich, weiß ich nicht, in den Supermarkt gehen und sagen, irgendwie an der Käsetheke, ich möchte das und das haben, wenn ich die Sprache nicht spreche. Wie soll das funktionieren? Jetzt leben die Fußballer natürlich in der Blase, aber ich finde das sehr, sehr gut. Auch den Punkt Identifikation hast du angesprochen. Deswegen finde ich das auch ultra wichtig, dass diese Spieler die Sprache lernen und das gefällt mir extrem gut. Und dann fällt es mir dann vielleicht auch in 2, 3, 4, 5 Jahren leichter, mich mit diesem Spieler zu identifizieren. Das finde ich richtig, richtig gut. Da gab es jetzt noch diese letzte Frage, die ich gerne mit reinnehmen möchte. Julien Duranville, ja, wenn man sich die Einsatzzeiten und Leistungen jetzt von Duranville in Basel anschaut, kann man behaupten, Kovac hatte durchaus recht, ihn nicht einzusetzen. Er tut sich sehr schwer in der Schweiz bislang.
Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ein Einsatzzeiten ein Problem ist. So, der sammelt da schon gut Minuten und ich er kam auch richtig gut rein, hat ja gleich das erste Spiel, sah er richtig gut aus und dachte man so, yo, okay, was geht hier ab? Hat man danach aber auch gesehen, okay, hier gibt's noch Probleme. Und die würde ich total für logisch halten. Also man muss sich immer vor Augen halten, das ist ein Spieler, der ständig verletzt war, überhaupt gar keinen Rhythmus hat. Der kommt jetzt in eine Mannschaft rein, in der er wahrscheinlich auch ein bisschen overhyped war, weil er eigentlich das, was man seine Erzählung noch nie ganz selber auserzählen konnte. Viele Basel, ich habe mich da letzte Woche ein bisschen reingearbeitet, habe mir auch die Spiele angeguckt, sind sehr unzufrieden, auch vor allem mit seiner Körpersprache. Ich tue mich immer total schwer, Körpersprache zu bewerten, weil das hat mich auch bei so einer Diskussion um Leroy Sané immer irgendwie aufgeregt.
Ja, Mesut Özil hatte genau immer die gleiche Körpersprache, auch wenn er Weltklasse gespielt hat.
Genau, deshalb, da würde ich an hängenden Schultern würde ich nichts ablesen, aber es ist schon ziemlich eindeutig gewesen, warum er unter Kovac nicht spielt, weil seine Arbeit gegen den Ball ist quasi nicht vorhanden. Und wenn eine Sache Kovac wichtig ist, dann genau das. Ich glaube, diese Live-Station ist eine der wichtigsten Punkte in Duran Wills Karriere, an der sich wahrscheinlich auch entscheiden wird, kann er dieser, wie Vincent Kompany ihn ja beschrieben hat, potenzieller Ballon d'Or-Kandidat werden, oder ist er einfach nur ein x-beliebiges Talent, was sein Potenzial nicht abrufen konnte? Weil dass die Spielanlage und das Talent riesig in ihm ist, hat er immer angedeutet und das sieht man auch, aber dass er große Probleme mit seinem Körper hatte, der ist ja irgendwie auch nochmal 18 Zentimeter gewachsen, seitdem er zum BVB gekommen ist, was natürlich auch im Leistungssport ein Problem ist für die Belastungssteuerung, und dann gab es Disziplinprobleme, so, also wenn er sich jetzt bei Basel nicht durchsetzt, kann das schon das Ende auf dem europäischen Topniveau sein.
18 Zentimeter?
Ja, der ist wirklich
heftig.
So wahnsinnig. Also,
das ist wirklich heftig, ja.
Nagel mich nicht fest auf 18, aber ne.
Selbst wenn es nur 10 Zentimeter sind,
ja,
das
genau.
Ist ja, das ist heftig.
Genau, ja. der ist sehr viel, genau, und deshalb haben sie ihn auch lange so geschont und nicht spielen lassen. Und dann diese Verletzung, die er sich bei der Club-WM geholt hat, war ja auch keine, die er sonst hatte, sondern er ist ja einfach auf die Schulter gefallen. So, das ist dann halt auch wirklich einfach Pech. Ja. So, das war ja nichts Muskuläres, was es vorher war, sondern einfach Pech. Aber genau, also das gehört alles für mich zu der Erzählung. So, aber nichtsdestotrotz ist klar, warum Kovac ihn nicht spielen gelassen hat, nach den ersten Auftritten bei Basel, die ich aber auch nicht für unlogisch halte.
Dann gucken wir mal, ob er sich da noch verbessert. Das kann ja durchaus sein. Wir haben ja noch ein paar Spiele zu spielen und er wird da definitiv seine Einsatzzeiten bekommen. Kieran, du hast jetzt fast anderthalb Stunden dieses Mikro in der Hand gehalten. Manchen wäre da lieber irgendwie so ein Maßkrug zu stemmen in der Zwischenzeit. Ja, ich weiß ja nicht, ob du da so der Typ für bist. Aber es ist nicht selbstverständlich. Deswegen nochmal vielen Dank dafür.
Ja, immer gerne. Also ich rede sehr gerne über den BVB. Und dadurch, dass ich ja aktuell gefangen bin in meinen 90-Sekunden-Videos, ist es auch schön, mal ein bisschen ausschweifender und nicht so schwarz-weiß zu sein, sondern auch mal ein bisschen Grautöne zu beleuchten, was ja dann oft nicht so schwierig, also oft nicht leicht ist, wenn man so wenig Zeit hat. Deshalb danke für die Einladung, hat mir riesige Freude gemacht. Wäre natürlich geiler gewesen, wenn ich hier meinen nicht einen kompletten Setup-Crash-Out gehabt hätte, aber ging ja auch so.
Ja, ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt bald wieder funktioniert, damit du auch wieder coolen Content kreieren kannst, und möchte an dieser Stelle auch nochmal, ja, diese Form unterstützen von Arbeit, wie man sich mit Fußball beschäftigen kann, weil ich glaube, dem haftet teilweise auch ein bisschen negatives Image an. Man könnte denken, ja, der macht da immer so 90-Sekunden-Videos, hat der überhaupt Ahnung von der Geschichte? Und ich glaube, diese fast anderthalb Stunden haben jetzt sehr eindrucksvoll auch bewiesen, dass du sehr viel Ahnung hast von Fußball. Du warst ja, glaube ich, auch schon bei Ed Broski zu Gast. Ja, das ist ein sehr, sehr cooles Format, wo auch ein junger Kollege, finde ich, etwas entwickelt hat, jetzt über mehrere Jahre, was mittlerweile auch bei den Leuten im Fußball, also bei den Entscheidungsträgern, bei Ex-Profis und selbst bei aktiven Profis total etabliert ist. Es wirkt immer so wie in einem kleinen Rahmen, aber ich finde es echt extrem gelungen. Das sind Unterhaltungen auf gutem Niveau, auch mal mit ein paar Hot-Takes, aber die muss es ja geben. Und das finde ich, das ist ein echt cooles Format. Auch da kann man sehr, sehr gerne reinschauen. Bei dir kann man gerne reinschauen. Und natürlich nächste Woche hier wieder. Wir zeichnen dann auf mit einem Kollegen, der in Bergamo vor Ort sein wird. Und einen Tag später sprechen wir dann hier darüber, warum Borussia Dortmund hoffentlich ins Achtelfinale eingezogen ist, der Champions League. Plus, warum der BVB in Leipzig laut Kieran ja mindestens mal einen Punkt holt, ja, vielleicht sogar gewinnt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Habt eine gute Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.